ist seine Liebe macht, die uns erlöst. Halleluja. Jesus erlöst uns. Das ist die Zukunft. Wir warten auf diese große, unendliche Erlösung, seine Gnade, was er verheißen hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz je geglaubt hat. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieb haben. Halleluja. Die Zukunft der Gemeinde Jesu, was ist das? Wir haben jetzt letzte Tage von Babylon gehört, was Babylon die Zukunft ist, gefallen ist, diese große Babel, Offenbarung 18. Und heute wollen wir mal die Gemeinde betrachten. Was ist mit der Gemeinde? Was passiert mit der Gemeinde? Die und dergleichen. Jetzt möchte ich euch zu den nächsten Gottesdiensten noch einladen für die nächsten Tage hier im Haus. Die nächste Versammlung wird sein am Samstag, also morgen. Erlebe deine ganzheitliche Heilung. Gott arbeitet jetzt schon an uns. Nicht erst morgen und übermorgen, sondern jetzt ist der Tag des Heils. Und zwar ganzheitlich. Seele, Geist und Leib. Wichtig, dass du deine Gefühle Jesus bringst und dass du deinen Verstand Jesus bringst und er ist heilt. Er stellt uns wieder her und das zwar stückweise. Viele Menschen haben Probleme mit der Wiederherstellung. Die denken, ein Klaps und dann ist schon das Wunder passiert. Nein, es ist ein Prozess. Die Wiederherstellung ist ein Prozess und dauert so lange wir leben, solange wir hier sind auf dieser Welt, Stück für Stück abzulegen. Und ich werde dann auch diese einige Geheimnisse verraten, wie Gott heute arbeitet. In kleinen Schritten, sehr kleinen Schritten. Sehr kleine Schritte, so sehr detailliert. Er lässt nichts aus, er überspringt nichts. So, die Zukunft der Gemeinde Jesu ist heute mein Thema. Doch für Sonntag möchte ich euch herzlich einladen. Da wird das Thema sein, die Liebe ist stärker als der Tod. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu uns. Und da gibt Gott alles her, um dich und mich zu erlösen und zu retten. Die Zukunft. Auf die wollen wir uns einstellen. Was erwartet uns? Wie sieht die Zukunft aus? Und wir haben schon gesungen, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, weil ich weiß, was auf mich zukommt, wer auf mich zukommt, was mich erwartet. Ich kenne eine ganze Menge Verheißungen und Zusagen Gottes. Sollte Gott lügen? Die Zukunft ist etwas Großes, Unbekanntes für uns Menschen. Wir möchten gerne wissen, aber das muss ich nicht. Ich weiß, mein Vater hat es geplant, mein Vater hat alles in der Hand. Meine Zukunft ist bereits besiegelt. Da muss ich gar nicht groß rätseln und fragen, wie wird es? Wenn Kinder mit den Eltern irgendwo verreisen, dann fragen sie ständig, Papa, wann kommen wir an? Wann sind wir dort? Und immer wieder, die wollen wissen, wann sind wir dort? Und dann muss man denen Geschichten erzählen, jetzt nur noch ein paar Brücken, ein paar Berge, ein paar Flüsse überqueren und vielleicht schaffen wir es noch. Und wir sind so ungeduldig, wir möchten sofort gleich dort sein. Das ist dieses kindliche Denken, die Zukunft. Die Welt steuert auf große Krisen, Katastrophen, Erschütterungen. Das erwartet die Welt. Was erwartet uns Christen? Wir werden jetzt schon geschüttelt und erschüttert. So, damit wir endlich dann, wenn das nachher kommt, das gar nicht mehr ausmacht, das haben wir schon alles hinter uns. Das haben wir alles schon überwunden. Also die Zukunft der Gemeinde Jesu. Wir werden jetzt angefochten. Wir werden jetzt, müssen wir kämpfen und beweisen. Die Welt hat eine Zukunft mit Gott, wenn Gott mitspielt und mitmacht, aber sie vergeht mit ihrer Lust. Das ist auch die andere Seite. Die Welt vergeht mit ihrer Lust und wir müssen was Besseres haben, was Schöneres haben, als was die Welt uns bietet. Die Welt steht vor Zusammenbrüchen, das wird alles vergehen, sich in nichts auflösen, so wie dieser in diesem Gleichnis von dem reichen Kornbauer. Jetzt bau größere Scheunen, bring die Ernte ein und so weiter. Und jetzt, liebe Seele, hab Vorrat für viele Jahre. Und dann passiert das, dass jemand an der Tür anklopft und sagt, liebe Seele, komm mit, dass wir abgeholt werden, dass wir nach Hause gehen müssen. Und dann ist die Frage, wem wird das alles gehören, was du zubereitet hast? Babylon hat keine Zukunft für mich, die Religionen haben keine Zukunft und ich möchte sagen, auch die Kirchen, auch die ganze Gesellschaft als solches, wie wir sie heute haben, ist so vergänglich. Europa und die ganze Globalisierung ist so vergänglich, wird dir nicht zerfallen. Die ganzen falschen Religionen, die werden sich als Lüge herausstellen, die versprechen den Menschen irgendwelchen Trost. Aber wir müssen den Trost in unserem Herzen haben. Ich muss von Gott getröstet sein, von Gott die Gewissheit haben, du bist in guten Händen. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Großes, kleines, vergangenes, gegenwärtiges, irgendwelche Kreatur, wer kann das tun? Viele Menschen werden betrogen sein. Sie haben gehofft. Hoffen und harren macht viele zu Narren, heißt es in einem Sprichwort. Die Gottlosen haben keine Zukunft. Die haben ganz schreckliche Zukunft, wenn sie ehrlich sind. Die müssen nur den ersten Psalm lesen. Da heißt es, was mit den Gottlosen passiert. Sie sind wie Spreu, da kommt der Wind und weht sie davon. Und ihre Spur wird man nicht mehr finden. Paulus erzählt auch einmal oder schreibt einmal, wir waren einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Wir waren auch einmal ohne Glauben und ohne Zukunft. Wir waren auch einmal, ja, Vegetierer. Wir haben vegetiert einfach und unser Leben gelebt. Wer und was ist die Gemeinde Jesu? Warum hat sie Zukunft? Die Gemeinde Jesu ist kein Verein, keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, keine Organisation. Die Gemeinde Jesu ist nicht Israel. Das kannst du abschreiben und vergessen. Die Gemeinde Jesu ist der Leib des Herrn. Das ist die Gemeinde Jesu. Und Jesus kommt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist unsere Zukunft, was wir haben. Ich will nicht übertreiben, aber ich will euch Mut machen. Verlasst euch auf den Herrn und nicht auf die Menschen. Die Menschen vergehen, Politiker vergehen, Parteien vergehen, Kirchen vergehen, Gemeinden vergehen, Vereine vergehen. Das wird alles vergehen. Was bleibt, ist Jesus Christus. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat er gesagt. Die Zukunft der Gemeinde Jesu ist das Volk Gottes, die Braut des Lammes. Und zu dir sollten wir gehören, zu der Braut des Lammes. Es ist für uns ein bisschen komisch. Für Mädels ist es nicht so schlecht, aber für mich als Mann, sich als Braut vorzustellen, mit dem Schleier und weißem Kleid. Ihr beliebte Bräutigam. Aber die Gemeinde Jesu ist die Braut, bildlich gesprochen. Die Gemeinde Jesu ist der Leib des Herrn und wir sind Glieder in seinem Leibe. Das gefällt mir viel besser, das Bild von Gliedern. Er das Haupt und wir die Glieder. Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis, schon immer ein Geheimnis gewesen. Die Propheten, 4000 Jahre, sie haben geweissagt, sie haben prophezeit, in welche Richtung. Was ist das? Sie haben die Bergspitzen gesehen, aber sie haben nicht die Täler dazwischen gesehen, was noch kommt. In Römer Kapitel 16 von Vers 25, da heißt es, dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart worden ist. Die Gemeinde war ein Geheimnis, dass wir zu der Gemeinde Jesu gehören. Ich meine nicht den Verein, nicht das, die paar Leute oder die paar hundert, paar tausend Leute, was wir uns treffen, dass dies die Gemeinde ist. Die Gemeinde Jesus ist etwas Mystisches, etwas Unsichtbares. Der Herr kennt die Seine. Der Herr weiß, wer im Buch des Lebens geschrieben steht. Der Herr kennt. Ich kann nicht sagen, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu, aber du gehörst auch bestimmt dazu und so weiter. Nein, Jesus kennt sie. Deshalb ist so wichtig, dass wir uns freuen, dass unsere Namen im Buch des Lebens im Himmel angeschrieben sind. Paulus sagt, ist das ein Geheimnis, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Bis auf Jesu Wiederkunft und Ausgießung des Heiligen Geistes war die Gemeinde verschwiegen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde war noch nicht die Jünger, die er sich zusammengeholt hat. Das waren nicht die Jünger. Die Gemeinde Jesu wurde erst nach Pfingsten zur Gemeinde, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da schreibt Paulus weiter, und nun aber offenbart ist und kundgemacht durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam, den Glauben des Glaubens unter den Heiden aufzurichten. Das ist Gemeinde. Gemeinde besteht aus gehorsamen Menschen, die Gott gehorchen, Gott vertrauen, mit Gott leben und so weiter. Dass der allein weise Gott, ihm sei Ehre durch Jesus Christus. Die Geheimnis ist das größte Geheimnis des Universums. Jesus kam auf diese Welt, um sich Menschen herauszuholen, Gefangene zu befreien, Arme selig zu machen. Die Welt versteht die Gemeinde nicht. Sogar die religiösen Menschen verstehen nicht die Gemeinde. Die meinen, das ist die Kirche. Die Gemeinde ist nicht die Kirche. Katholisch, evangelisch, protestantisch, freikirchlich oder pfingstlerisch oder was weiß ich. Die Gemeinde ist etwas Verborgenes. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr sieht sie. Der Herr unterscheidet, wer Schaf und wer Bock ist. Und wir haben in der Gemeinde Schafe und Böcke, die immer so die anderen anrempeln und die armen Schäfchen, die lassen sich gefallen. Ja, müssen sich gefallen lassen. Aber er wird scheiden, Schafe und Böcke. Und die sind jetzt in der Gemeinde. Unkraut und Weizen, beides ist in der Gemeinde. Wer sind die Auserwählten Gottes? Wer gehört dazu? Es wäre schön, wenn wir das alles wissen könnten. Sofort so, ich gehöre dazu. Die Bibel sagt, schaffet mit Furcht und Zittern unsere Seligkeit. Also wir sind nicht automatisch, wenn wir hier Stuhl besetzen, dass wir schon die Auserwählten sind. Das sind wir nicht. Unsere Namen müssen im Himmel angeschrieben sein. Und in der Bibel heißt es, um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt werden. Der Herr kennt die Seinen, kennt seine Schafe. Die Schafe kennen mich und sie hören meine Stimme, sie verstehen meine Stimme, sie folgen mir, einem anderen werden sie nicht folgen. Viele Frommen machen sich was vor. Sie sind religiös. Sie denken, wenn ich in die Gemeinde gehe, komme ich auch in den Himmel. Nein, das wäre sehr einfach. dann würden alle, die irgendwo mal Kirche besucht haben, wir würden in den Himmel kommen. Nein, sie wissen nicht oft, was sie machen. Wir müssen in die Gemeinde gehen. Verlasst nicht eure Versammlungen, wie es etliche pflegen, heißt es in der Bibel. Aber die Versammlung macht einen nicht selig. Die Versammlung ist eine Notwendigkeit, dass wir motiviert werden, wieder angepowert werden, wieder wachgerufen werden, wachgerüttelt werden. Vielleicht wirst du auch durch diese Predigt heute erschreckt und Gott hat mir eine Botschaft gegeben, die möchte ich loswerden. Weißt du, wir sollten aufhören, Religion zu spielen, Kirche zu spielen, Gemeinde zu spielen. Entrückt wird der Leib Jesu. Wer zu Jesus gehört und wer nicht. Und der Herr Jesus weiß, wer zu ihm gehört und wer nicht. Wer ihm folgt und wer seinen Willen tut und seinen Weg geht. Nicht alle Religiösen sind die Auserwählten, sondern die wirklich zu Jesus gehören und Jesus folgen. Was ist das, Jesus folgen? Tut, was er sagt. Er sagt, ich gebe euch neue Gebote, neues Gesetz und dergleichen. Diese Frommen, sie tun vielleicht viel. Haben wir nicht den geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir in deinem Namen nicht das getan? Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Du siehst also, Jesus entscheidet, wer mitgeht und wer nicht mitgeht. Die Zukunft der Gemeinde Jesu. Und ich kenne euch nicht. Ja, wo warst du nackt? Wo warst du gefangen? Wo warst du hungrig? Wo warst du durstig? Wo ist das alles gewesen? Und dann sagt er, was ihr einem der Geringsten, nicht den Pennern, einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So diesen Geringsten. Und der Leib Jesu ist etwas Geringes. Von der Welt verachtet. Matthäus 25 lies, ich kenne sie nicht. Schrecklich. Sie sind nicht bei den Seligen, den Auserwählten. Oder die fünf törichten Jungfrauen, sie stehen vor verschlossenen Türen. Meine lieben Geschwister, das wird ein Schock sein für viele, viele Pfingstler, Charismatiker, Katholiken, Protestanten und Adventisten, Methodisten, Baptisten und die ganzen Istern. Das wird ein Schock sein. Das wird ein Schock sein. Das ist nicht das, was ich wollte, was ich mir vorgestellt habe. Plötzlich, sie haben kein Öl in ihrer Lampe. Sie haben kein Öl in ihrer Lampe. Es wird einmal ein ganz großer Schock durch die fromme Welt gehen, ein Zucken, ein Erschrecken. Ich bin nicht dabei. Ich gehöre nicht zu der Schar der Sieger, der Überwinder. Bin ich dabei. Wir müssen eines sehen, die zehn Jungfrauen waren Jungfrauen. Die sind dem Bräutigam entgegengegangen. Die haben den Bräutigam erwartet, die haben sich gefreut auf die Hochzeit des Lammes oder des Herrn. Sie sind dem Bräutigam entgegengegangen. Alle zehn sind eingeschlafen, auch die lieben Frommen. Jungfrauen, die sind eingeschlafen und dann alle zehn hören den Weckruf, der Bräutigam kommt und dann fangen sie an, die Lampen zu putzen und zu bereiten und die Törichten merken plötzlich, dass sie kein Öl haben. Plötzlich sind sie geschockt und nur fünf waren bereit von zehn, also die Hälfte, 50-50. Und ich möchte noch ein Stück weitergehen, es wird noch weniger sein als 50-50, die bereit waren. Offenbarung 20, Vers 6, da heißt es, selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Offenbarung 20, 6, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Es gibt mehrere Auferstehungen. Und deshalb, die erste Auferstehung ist die wichtigste. Die Auferstehung ist, wir werden auferweckt und wir werden zu Christus gerückt und wir werden mit Christus regieren und bei Christus sein in alle Ewigkeit. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Die erste Auferstehung. Wenn der Engel die Posaune bläst, der Ton des Engels ertönt, dann werden sich die Gräber öffnen und die bereit waren, die werden entrückt. Also die Zukunft der Gemeinde ist Entrückung. Das nächste große Weltereignis wird die Entrückung Jesu, der Gemeinde Jesus sein. Das wird das nächste große Ereignis sein. Die Gemeinde wird mit Jesus dann regieren, teilhaben an der Erstauferstehung. Weißt du, es ist nicht, wir werden nicht im Himmel sein und mit Jesus kuscheln. Vergiss es. Das ist ein falsches Bild vom Glauben oder Schmusen oder Ei-Ei machen. Das wird nicht sein. Wir werden mit Christus regieren. Wir werden etwas tun. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Nicht nur mit der Palme wedeln und es wird keine Hitze sie treffen und so weiter. Aber sie haben keine Krone, die anderen, die nachher später auferweckt werden. Die werden nicht bei dieser großen Schar der Gemeinde Jesus sein. Die werden auch dabei sein, aber die werden auf dieser Erde bleiben. Sie werden keine Hitze treffen, sie werden nicht mehr hungern, sie werden keinen Durst haben und so weiter. Sie werden ein gutes Leben haben, aber sie werden nicht das sein, was sie sein sollten, wozu sie berufen wurden. Viele Frommen werden aufwachen, wie jene törichten Jungfrauen. Ich habe mein Ziel verfehlt, mein Thema verfehlt für mein Leben. Ich habe geglaubt, ich bin in die Kirche gerannt, ich habe alles getan, gegeben, verausgabt und ich stehe vor verschlossenen Türen. Ist das nicht schlimm? Der Zug ist abgefahren. Mai, oh Mai, Zug verpasst. Jetzt müssen wir hier überwinden. Wir hatten mal bei uns in Litauen, da sind ja die Zugvögel vorbeigekommen. Eines Morgens kommen wir in den Hühnerstall, da haben wir einen Storch im Hühnerstall. Und der ist nicht weggegangen, der ist im Hühnerstall geblieben. Es wurde über den Winter über unser Storch. Und dann hat mein Vater gesagt, der hat den Vogelzug verpasst. Der ist nicht mitgeflogen, irgendwas ist passiert, vielleicht irgendwo sich was verstaucht. Und der ist nicht mitgeflogen, der ist hier geblieben. Und wir haben den gefüttert, der hat mit unseren Hühnern gefressen, war unser Hühnerstorch. Der hat hier bei uns überwintert. Und wir werden vielleicht hier die ganze Trübsalzeit durchmachen, die ganzen Schwierigkeiten durchmachen. Wir werden hier bleiben und überwintern in dieser Welt, weil wir nicht mitgeflogen sind. Alle anderen sind weggeflogen, jetzt kommen keine neuen Störche mehr. Der hat immer geguckt, aber da kam kein Zug von Störchen mehr. Den Zug verpasst. Deshalb selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung teilhaben. Weißt du, bereiten wir uns schon darauf, auf diesen Tag X, der kommen wird irgendwann. Deshalb bist du in der Gemeinde, deshalb hörst du die Predigt, deshalb wirkt der Heilige Geist, deshalb liest du die Bibel, deshalb hörst du die Stimme des Herrn. Wir sind auf dem Weg der Zubereitung, wir werden zugerüstet. Und deshalb sind die ganzen Dienste in der Gemeinde, Propheten, Evangelisten, Lehrer und dergleichen, damit die Heiligen zugerüstet werden für den Dienst, der kommen wird. Wir dienen noch gar nicht richtig. Also unsere eigentliche Arbeit, die kommt erst, wenn wir bei Jesus sind. Da kommt unsere eigentliche Berufung. Jetzt bin ich berufen zum Predigen. Naja, was ist das? Das ist nichts Gewaltiges. Jetzt bin ich berufen zum Singen. Was ist das? Nichts Gewaltiges. Jetzt bin ich berufen zum Beten. Ist was Großes für manche. Aber was ist das? Wir sind berufen, eines Tages bei Jesus zu sein und mit Christus zu regieren. Für alle Ewigkeit. Wir bereiten uns auf die Regierungszeit. Damit werden wir jetzt geschult. Wir sind hier zur Ausbildung, zur Erziehung, um mündig zu werden. Und jetzt muss man lernen, sich jetzt zu entscheiden. Es ist ganz arg wichtig, sich jetzt zu entscheiden. Wenn wir jetzt uns nicht entscheiden können, wann wollen wir dann uns entscheiden? Wenn wir nicht jetzt uns verändern, wann wollen wir uns dann verändern? Wir sind hier nicht nur zum Schlafen, das Leben zu genießen. Hier gibt es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hier gibt es nichts zu genießen. Sag mir, was gibt es zu genießen? Der Weg über die Zunge ist so lang. Gott, ganz kurz steht in der Bibel. Das, was geschleckt und was aufgenommen und der Geschmack ist schon im Magen wieder versäuert und wieder verflogen. Der Weg über die Zunge ist kurz. Auch der Genuss, da denkst du, jetzt hast du Genuss, aber das ist manchmal nur ganz kurzfristig, nur für ein paar Minuten, ein paar Augenblicke. Dieser Kick ist halt wieder vorbei. Alles vergänglich. Wir gehen hier von Lektion zu Lektion. Das ist die Zukunft und der Gemeinde Jesu. Wir bereiten uns vor auf unsere Aufgaben. Geschwister, wir dürfen nicht, so wie wir manchmal Schule geschwänzt haben, wir dürfen nicht die Gemeinde schwänzen oder die Zubereitung schwänzen, die Formung durch Gott schwänzen und verpassen. Und am Schluss sind wir nichts. Denn so wie der Baum fällt, bleibt er liegen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir müssen viele Lektionen noch lernen. Wir sind noch nicht fertig. Das Buch ist dick. Die Bibel, die ist ziemlich dick. Da sind noch viele Aufgaben zu bewältigen, die wir lernen müssen. Jesus sagt, als er hier war und er sehr viel, 3 Jahre, hat er so viel gelehrt, dass die Bücher nicht fassen könnten. Und dann sagt er, das könnt ihr nicht ertragen, was ich euch sage. Das könnt ihr nicht ertragen. Da kommt der Tröster, der Heilige Geist, der wird euch noch das alles erinnern, euch vertiefen, in den Wahrheiten hineinführen. Und jetzt lehrt uns der Heilige Geist gerade, wie man schwierige Aufgaben überwältigt, wie man große Probleme in den Griff bekommt. Er lehrt uns, der Heilige Geist, wie man überwindet, gebt nicht auf. Gib nicht auf, gib nicht auf. Die Zukunft der Gemeinde, Jesu gehört den Überwindern. Jesus wird sich mit Helden umgeben, mit Überwindern. Und wir haben alle Probleme. Die Mannschaft Davids bestand aus lauter, eigentlich äußerlich Versager, aber die sind stark geworden im Kampf mit dem David. Sie haben mitgelitten, mitgelaufen, sie haben mitgearbeitet mit dem David und sind stark geworden. Wir müssen hier trainiert werden und wir werden trainiert. Du sagst, warum muss ich so viel durchmachen? Sei doch froh, dass der Herr Jesus dich so in die Schule nimmt oder der Heilige Geist in die Schule nimmt. Wir müssen trainiert werden. Und der Heilige Geist hilft uns, auszuhalten, auszuharren. Und manchmal gibt er uns Nachhilfe in manchen Sachen, so Hausaufgaben zu machen. Die Gemeinde Jesu bereitet sich eindeutig aufs Regieren, aufs Herrschen. Und nicht nur auf Reagieren. Ach, das war so schön, Halleluja. Nein, wir lernen zu reagieren, einfach die Dinge unter die Füße zu bekommen. Wir werden einmal sogar über Engel regieren, stellen wir sowas vor. Und Engel sind schon mächtige Wesen. Die ganzen Erzengel. Wir werden über die Engel regieren, die tragen den Thron und wir werden über sie stehen, denn wir werden mit Christus auf dem Thron sein. Stell dir mal vor. Und jetzt erwartet der Herr, dass wir zuerst mal lernen, über die gefallenen Engel zu herrschen, über die Dämonen. Dass wir über die kannst du jetzt herrschen. Und eines Tages wirst du über die Engel sogar regieren, über die guten Engel. Jetzt lernst du auf Schlangen und Skorpione zu treten. Satan unter die Füße fest zu bekommen. Das ist unsere Aufgabe. Und der Heilige Geist hilft uns. Wir müssen unsere Füße bewegen und der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwachheit. In Römer Kapitel 16, wenn ich da lese, Vers 17. 16 ist immer Kampf und Krieg. Egal, wo du in der Bibel liest. Aber hier, ich lese nicht Vers 16, sondern Vers 17. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch in Acht nehmt von denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, dass ihr euch in Acht nehmt. Da fängt es schon an. Aufpassen. Gegen denen, die die Irrlehre verbreiten, Dummheiten erzählen, die Leute bequatschen. Ihr habt gelehrt und die Lehre ist und Jesus und Paulus empfiehlt den Römern, wendet euch von diesen Leuten ab. Habt mit diesen nichts gemeinsam. Das erste, nachdem Gott sagte, es werde Licht, das nächste, was geschah, Gott trennte Tag und Nacht, Licht und Finsternis, Fest und Wasser. Also die nächsten drei Tage war nichts anderes wie trennen, trennen, trennen. Und wir müssen auch uns von so viel trennen. Hier, liebe Brüder, passt auf. Denn solche dienen nicht unserem Herrn. Trennt euch von diesen Menschen. Sondern sie dienen ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen, der Unschuldigen, der Harmlosen, der Gutgläubigen. Denn euer Gehorsam ist von den Römern. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber entschieden und geschieden vom Bösen. Entschieden gegen das Böse, gegen das Negative, das Dämonische, das Teuflische. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Das ist noch nicht so. Er wird es treten und in Kürze unter eure Füße stellen. Glaub doch nicht, das habe ich den Sieg. Du hast heute den Sieg, aber ob du morgen den Sieg hast, weiß es nicht. Und übermorgen schon gar nicht. Jetzt geht es mir im Augenblick gut, aber wie wird es mir übermorgen gehen? Nächsten Jahr. Aber die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und das ist das Wunderbare, zu wissen, ich lebe von der Gnade Gottes. Ich lebe auf seine Kosten. Die Gemeinde Jesu hat eine ganz großartige Berufung. Alle Nachfolger Jesu haben eine Berufung. Nur wenige erreichen das Ziel. Nur ganz, ganz, ganz wenige. Nur ganz wenige trennen sich. Ach, das kann ich noch mitmachen, das kann ich noch mitmachen, da kann ich noch mitgehen und dort kann ich noch dabei sein. Nur wenige kommen in die Finale, im Endkampf, in dem Triumph. Ich denke nur, beim Auszug aus Ägypten, 2 von 2 Millionen erreichten das gelobte Land. 2 von 2 Millionen. Die anderen verreckten alle in der Wüste. Und nur die, die in der Wüste geboren worden sind, die was Ägypten gar nicht kannten, die sind ins gelobte Land hineingekommen. 2 von 2 Millionen, rechne aus, wie viel von Berlin, von Deutschland, in den Himmel kommen oder zu dieser Überwinderschar dazukommen werden. Entweder wir entwickeln uns, wir werden das oder nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder gehören wir dann zu den klugen Jungfrauen, wir haben Öl in unserer Lampe, die Tür ist offen. Oder nicht. Unsere Seele reift durch Bewältigung reeller Aufgaben. Und wir haben alle reelle Aufgaben. Hausarbeit, Gemeinschaft, Gesellschaft, wo wir auch immer stehen. Das sind reelle Aufgaben. Und da musst du jetzt die Aufgaben bewältigen. Und da zeigt sich, bist du Mann oder Frau oder nicht? Was bist du? Hast du Angst? Bist du mutig? Bist du entschlossen? Läufst du davon? Schmeißt du alles hin oder sagst, wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Yes, we can. Verstehst? Ob das natürlich geht, ist eine andere Frage. Aber yes, we can. Zuerst ist mal ja, wir können es. Irgendwie ein bisschen können wir schon was. Und Gott hilft uns. Herr, steh mir bei. Wir können immer wieder Gott um Hilfe anrufen. Das kann der gute Mann nicht. Yes, we can. Aber wir können den Heiligen Geist anrufen. Der kann nur die Armee rufen, die Polizei rufen, das Gesetz rufen, die Partei rufen. Aber wir können den Heiligen Geist anrufen. Heiliger Geist, hilf mir. Wer Jesus nachfolgt, muss das Gleiche ertragen wie Jesus. Mal dir aus, was ist das? Das Gleiche ertragen, das Gleiche erdulden. Wir sind in der Gnadenzeit und die Gnadenzeit ist bald zu Ende, liebe Leute. Und was du erreicht hast, das hast du erreicht. Mir geht es darum, dass wir so schnell wie möglich vollendet werden, der Vollendung entgegengehen. In Heilbronn habe ich ein junges Mädchen mit 17 Jahren beerdigen dürfen, können, müssen, wie auch immer. Ich habe kein passendes Wort gefunden. Und dann hat, während ich so bete, gibt Gott mir ein Stichwort. Sie ist früh vollendet. Was es auch immer heißt. Sie hatte in diesen, mit ihren 17 Jahren wahrscheinlich all das erreicht, was sie erreichen wollte. Sie hat die ganze Zeit Bibel gelesen, sie hat die ganze Zeit gebetet. Sie war in der Jugendstunde, in der Kinderstunde schon im gläubigen Elternhaus und sie starb früh vollendet. Und vielleicht war sie auch wirklich früh vollendet, weil sie sich so in Gott vertieft hat, verinnerlicht hat, diesen Herrn. Aber wie ist es mit uns? Sind wir nach 50 Jahren früh vollendet, vielleicht spät vollendet? Wie sind wir? Sind wir dort angekommen, wo wir sein sollten, wo Gott uns haben will? Das ist für mich die große Frage. Wir hören so viele Predigten, setzen wir die Predigten um? Bringen sie Frucht in unserem Leben? Oder geben wir uns damit nur an, das weiß ich schon, das kann ich schon, das kenne ich? Wahrer Glaube ist eine Herzenssache. Hat mit dem Heiligen Geist was zu tun. Der Geist Gottes arbeitet an uns, modelliert uns, formt uns. So viele Christen sind ohne Vision und Offenbarung. Ich werde in den nächsten Tagen über Offenbarung predigen. Du brauchst eine Privatoffenbarung, Privaterscheinung vom Herrn. Mir ist der Herr begegnet, eine unzeitige Geburt, schreibt der Apostel Paulus. Und wenn du mal dem Herrn begegnet bist, dann bist du schon 7 Meilenschritte vorausgegangen, hast schon sehr viel erreicht. Wenn du einmal den offenen Himmel gesehen hast, weißt du, was auf dich wartet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Wenn du das weißt, dann sagst du, ach komm, vergiss das alles. Nehmt mein Haus, mein Hof, mein was ihr wollt. Ich habe meine Seele in Gott. Viele Christen sind ohne Orientierung, sie haben keine Ahnung, warum sie sich bekehrt haben eigentlich. Warum sie getauft worden sind, warum sie wiedergeboren worden sind. Fragen Sie, warum? Wir sind nicht nur zum Schmusen bekehrt worden und zum einfach zu bewundern den Herrn. Nein, wir sind bekehrt und errettet worden, damit wir unsere Berufung erreichen, unseren Beruf. Jeder von uns hat einen Beruf und es ist nicht Schneider, Metzger oder sonst was. Unser Beruf ist unsere Berufung bei Gott im Himmel, Gott zu dienen. Deine Berufung ist viel mehr als nur Hausarbeit. Wir haben uns bekehrt von den Götzen, von der toten Materie, um dem lebendigen Gott zu dienen, Leute. Das ist unsere Bekehrung, dem lebendigen Gott zu dienen, nicht mit den Götzen. Und wie viele Götzen haben wir zu Hause? Die solltest du alle schlachten, alle deine Götzen auf den Müll werfen. Wir haben eine ganze Menge Götzen, Leute. Das glauben wir nicht. So lieb Kind, so was wir pflegen und lieben und das uns wichtig ist als der Herr Jesus Christus. Viele haben keine Ahnung. Und darum machen sie nicht ernst, weil sie das nicht bedenken. Wenn der Herr die Seinen ruft, haben wir gesungen, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Und es ist Gnade, dass du loslassen kannst, damit du dabei bist, wenn er ruft. Viele haben es nicht für notwendig, denken, das ist alles überspannt und übertrieben, was da Matthäus da erzählt. Das ist nicht nötig. Und ich habe schon alles hinter mir, habe alles schon überwunden. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Also die Gemeinde hat ein Ziel. Wir sind von Gott ergriffen. Wir sind von Gott bekehrt. Wir sind errettet worden. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten. Und das ist noch ganz langer, weiter Weg. Viele glauben, sie haben schon alles gelernt, alles verstanden, alles begriffen. Darum sind sie nicht mehr konsequent. Und darum hat der Teufel mit uns so ein leichtes Spiel. Mal auf und mal ab. Darum gehen wir auch nicht mehr aufs Ganze, weil wir denken, ja, das, ich habe schon, ich bin schon immer bekehrt, ich bin schon immer fromm, ich bin immer gläubig. Ja, wir sind von Gott gewollt, von Gott geplant und von Gott gerufen, aber wir sind noch weit davon entfernt. Weit davon entfernt, was Christus uns geben möchte. Materialistische, fleischliche Christen, die kennen nur dieses, was vor die Nase ist, was vor die Füße kommt. Sie dienen nur dem Diesseits. Und sie denken, das ist schon mein Zuhause. Deshalb lass Babylon nicht dein Zuhause sein. Ein Abraham, er suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Das war sein Augenmerk. Und auch nicht Jerusalem, such auch nicht Jerusalem. Als ich das erste Mal in Jerusalem war und bin am Damaskustor ausgestiegen, dann sehe ich, Mensch, so eine dreckige Stadt. Wo sind da die goldenen Gassen? Wo sind die Perlentore? So eine dreckige Stadt. Jerusalem ist nicht meine Stadt, dieses Jerusalem in Palästina. Wir warten eines neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von Gott zubereitet. Das ist unsere Zukunft, nicht diese dreckige Stadt. Löwen von der englische Fürst bei dem Kreuzzug Löwenherz, als er nach Palästina kam, er sagte, er hielt sein Schild, bevor er Jerusalem erblickte, er hielt sein Schild von Augen, ich werde den Anblick dieser Stadt Jerusalem nicht ertragen. Und als er dort ein bisschen näher kam, dann sah er nur ein Kuhdorf zu der Zeit, was Jerusalem war, ein Kuhdorf, mehr nicht. Ich könnte nicht ertragen den Blick dieser Stadt. Wir haben eine falsche Vorstellung, wir denken nur irdisch. Wir sollen anfangen, himmlisch zu denken, himmlisch zu leben, himmlisch zu reagieren. Die Erlösten warten als eines neuen Himmels, einer neuen Erde und einer neuen Stadt, neues Jerusalem. Das ist, was wir erwarten. Dort werden die Leute sein, die Erlösten, die Gemeinde Jesu. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Und deshalb versteht die Welt nicht. Und deshalb sind wir hier für einen Fremdkörper in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber es ist so. Die verstehen dich nicht. Die denken, du bist vom anderen Planeten. Du redest anders, du denkst anders, du reagierst anders. Du bist nicht mehr das, was sie alle machen. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes. Es ist eine Arbeit Gottes. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Zu der Zeit, als er noch auf Erden war, war die noch nicht da. Es war ein wilder Haufe. Die Jünger Jesu, Gott möge sie segnen. Die haben sich gestritten, wer wird der Größte sein im Himmelreich? Und was die so alles erzählt haben. Oder der Judas, der nachher den Herrn Jesus noch verraten hat. Und die sind eine Nacht weggelaufen, einer nach dem anderen. Und Jesus musste jedem Einzelnen nachgehen. Das war nicht die Gemeinde. Das war nur der erste Jüngerkreis. Aus der ist nachher die Gemeinde geworden. Und du siehst, aus uns wird auch mal Gemeinde. Jesu, Leib Jesu. Wenn Jesus uns nachgeht und Jesus an uns arbeitet und Jesus uns formt, dann werden wir der Leib Jesu, jeder Einzelne wird dann hinzugefügt zu dem Corpus Christi. Die Gemeinde Jesu ist keine weltliche Körperschaft, keine weltliche Einrichtung, keine weltliche Gesellschaft. Die Gemeinde Jesu ist auch keine Weltkirche. Obwohl in einem Jahr kommen in China mehr wie 80 Millionen Menschen zum Glauben. Du musst vorstellen, das ist gewaltig. Das ist die Zukunft der Gemeinde Jesu. Die stirbt nicht aus. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. 80 Millionen kommen in einem Jahr in China zum Glauben und woanders auf der Welt auch. Nur hier bei uns in Europa wird das Christentum eine Minderheit. Aber weltweit wächst die Gemeinde Jesu. In kleinen Gruppen, in den Dschungel, in einsamen Gegenden, da entstehen Gemeinden über Gemeinden. Die brauchen da nicht viel große Kirchen, große Pastoren. Da begreift jemand Jesus, den Heiligen Geist, und fängt an zu predigen und erzählt den Leuten, du, mir ist was Großes widerfahren. Und dann beten sie mit den Leuten. Passiert auf der ganzen Welt, in den ganzen Hauskirchen in China, im Untergrund. Dort wächst die Gemeinde Jesu. Keine Weltkirche, katholisch, evangelisch. Die Gemeinde Jesu ist etwas Himmlisches, was überweltliches, überdimensionelles. Kann man nicht zählen, wo sind sie jetzt? Der Herr kennt, wo die Gemeinde ist. Und der Herr kennt die Gemeinde in Pergamon, die Gemeinde in Sardes, die Gemeinde in Ephesus und wo sie auch immer sind. Der Herr kennt die Gemeinde und er kennt auch sogar den Zustand der Gemeinden. Der kennt den Zustand der Gemeinde. Die eine glaubt, oh, wir haben Action, wir haben beste Musik, besten Pastoren, beste Kirche. Und dann sagt er, hört mal, liebe Leute, wisst ihr, was euch fehlt? Erste Liebe. Und dann ist eine andere Gemeinde, die ist ganz klein und ganz schwach, traut sich gar nicht mal raus aus dem Loch. Und dann sagt der Herr zu dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Stuhl ist, Pergamon. Und ich weiß, dass du da bist und du hast meinen Namen nicht verleugnet, du hast eine kleine Kraft. Und weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich auch bewahren vor der Versuchung, die über ganze Erde gehen wird. Das ist also, das ist die Zukunft der Gemeinde. Weil sich die Christen an den Herrn gehalten haben, werden sie bewahrt von der ganzen Dämonie der Endzeit. Die Gemeinde Jesu ist etwas Überweltliches, Überzeitliches. Aus allen Jahrhunderten besteht die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu besteht aus den Menschen, die vor Christus waren, nach Christus waren, vor uns waren, nach uns sein werden. Aus den Leuten besteht die Gemeinde. Da 5, dort 6, dort 20. Die Gemeinde besteht aus den Märtyrern. Für die Märtyrer ist sogar ein extra Altar. Die Seelen unter dem Altar, diese Märtyrer. Sogar ein extra Siegel für sie. Das wird geöffnet. Die Gemeinde leidet nicht umsonst, lebt nicht umsonst und kämpft nicht umsonst. Die Gemeinde hat ein Siegel. Und es wird geöffnet, diese Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben, nicht die einfach den Tod gesucht haben, nein, die so gelebt haben, dass sie für Christus gestorben sind. Und Jesus hat keine Armee gegründet, aber für ihn haben mehr Leute ihr Leben gelassen, als für irgendeinen Feldherrn. Deshalb wird die Gemeinde, weil sie etwas Verborgenes, Unsichtbares, Überweltliches, Himmlisches ist, deshalb wird sie auch angegriffen. Die Pforten der Hölle versuchen, alles dran zu setzen, dass die Gemeinde Jesu nicht überlebt. Da denkt man, die sterben bald aus. Die Christen sterben bald aus, von wegen. Deshalb wird die Gemeinde gefordert, herausgefordert. Deshalb wird ihr, dir und mir, wenn wir zu der Gemeinde gehören, unheimlich viel verlangt. Man versucht, uns zu vernichten. Dass wir uns aufgeben und sagen, das bringt nichts. Ich habe schon alles probiert. Gib dich nicht auf, Bruder, Schwester. Wir haben eine große Aufgabe. Bleib bei Jesus. Dass der Teufel dich damit nicht überwindet, mit diesen negativen Dingen. Der sagt, guck mal, was bei dir los ist. Du tust das. Du lebst ja gar nicht einmal so heilig. Du lebst gar nicht so vollkommen. Aber der Herr, ich sage dir eines, der Herr trägt dich. Der Herr bewahrt dich, der Herr führt dich. Und er ist die Zukunft der Gemeinde. Jesus, siehe, ich komme bald. Und die Gemeinde wird bleiben, trotz den vielen Veränderungen, trotz den vielen Umbrüchen. Wir werden von Tag zu Tag erneuert, ob du das glaubst oder nicht. Du wirst von Tag zu Tag erneuert. Durch die ganzen Erschütterungen. Und merkst, Mensch, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Und indem du das merkst, du schaffst nicht, merkst du, dass du doch was schaffst. Dass doch was passiert. Dass es doch einen Ruck in deinem Leben tut. Du denkst, Mensch, das geht alles so daneben, nach hinten. Nein, mit Gottes Hilfe geht's nach vorne. Egal, wenn wir rückwärts gehen, gehen wir immer vorwärts bei Gott. Ich muss abnehmen und er nimmt zu. Die Gemeinde Jesu ist auf dem Weg der Wiederherstellung. Und ich sage euch eines, die Sache Jesu ist nicht tot zu kriegen. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen, hat ein Liederdichter mal gesagt. Kann sie nicht untergehen. Sie steht immer wieder auf. Da liegt die Gemeinde Jesu am Boden. Man denkt, da ist Hopfen und Malz verloren. Und was ist? Morgen steht sie und glänzt wieder. Staub abgeschüttelt, macht die nächste Stadt weiter. Die Gemeinde Jesu lebt vom Auferstehungsleben. Ständig. Wir müssen ja jeden Tag neu auferstehen. Nicht nur eines Tages beim Ton der Posaune. Ich muss jeden Tag aufstehen und sagen, Gott, mit deiner Hilfe packen wir heute mal. Ich muss jeden Tag auferstehen. Und das ist manchmal schwer. Und hart, würde gerne liegen bleiben. Die Gemeinde Jesu geht nicht mit der Masse. Die Zukunft der Gemeinde Jesu, sie hat ihren eigenen Weg. Dieser Weg ist von Jesus beglaubigt, das ist der schmale Weg. Mir ist vollkommen egal, wie viel da mitlaufen. Man kümmert sich nicht um die Mitläufer. In der Gemeinde Jesu kann man sich nicht um die Mitläufer kümmern. Da geht es nur um die, die da glauben, die Jesus lieb haben. Die das gleiche Ziel verfolgen, die Mitläufer, die kannst du vergessen. Die werden dir nur Schwierigkeiten machen, in der Gemeinde oder wo auch immer. Mitläufer machen nur Probleme. Amen. Seid ihr einverstanden? Ich weiß es aus eigener Erfahrung, aus dem Dienst in der Gemeinde. So, die Gemeinde Jesu lebt von Jesus, vom Heiligen Geist, von der Hand Gottes in den Mund. Wir leben immer, jeden Tag muss uns gegeben werden. Jeden Tag müssen wir versorgt werden von Gott. Die Gemeinde braucht nicht den Staat oder das traditionelle Christentum. Die Gemeinde Jesu braucht nicht die Massenmedien, um bekannt zu werden. Da wird einer, ein Krüppel geheilt dort in Jerusalem vor dem Tempel und da sind gleich 5000 Leute bekehrt und gläubig. Ohne Fernsehen, ohne was. Die sehen nur, wie der eine hopft, bissen und springt. Ich habe gedacht, was ist aus diesem Mann geworden? Von diesem, der geheilt worden ist. Von dem liest man nichts mehr in der Bibel. Aber 5000 haben durch seine Heilung sich bekehrt, wurden getauft, werden zugetan zur Gemeinde. Du siehst also nur ein Wunder. Und Gott wirkt nicht nur ein Wunder, sondern Gott wirkt viele Wunder. Und wenn einer mal merkt, hier ist ein Wunder passiert, werden Menschen wieder zum Glauben kommen. Die Bibel, das Wort Gottes, redet zu uns, motiviert uns und sagt, halte aus, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. In der Bibel haben wir alle Antworten, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Das steht auch nicht drin, ist auch nicht nötig. Das kannst du dir ausdenken und stehen lassen, kannst akzeptieren, kannst dir selber deine Gedanken bilden und dich vom Herrn inspirieren lassen. Ist das nötig, ist das nicht nötig? Aber das alles, was du wissen musst, das ist drin. Das, was du verstehst, tu es. Die Zukunft der Gemeinde Jesu. Das Einzige, was du beim Bibellesen brauchst, ist der Heilige Geist. Mehr brauchst du nicht. Du musst nicht Deutsch verstehen oder Griechisch oder Hebräisch. Du brauchst den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann verstehst du das Geheimnis Gottes. Und plötzlich übersetzt dir der Heilige Geist. Selbst wenn du die Worte nicht verstehst, was heißt das? Was bedeutet das? Der Heilige Geist ist der Ausleger. Die Bibel wurde durch den Geist gegeben und die Bibel wird im Geist verstanden. Er wird mich verherrlichen. Das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Auch für die Zukunft. Wie geht's mit mir weiter? Der Heilige Geist wird dir zeigen, wie es mit dir weitergehen soll, was der nächste Schritt ist. Er wird uns in alle Wahrheit führen. Und das Geheimnis des Bibellesens und des Heiligen Geistes ist, immer wieder kommen wir auf Jesus zu sprechen. Immer wieder auf diesen einen Punkt, Jesus. Er ist ja das Haupt. Von ihm geht alles auf. Beim Beten im Geist stoße ich auf Jesus. Verherrliche ich Jesus, mache ich Jesus groß. Beim Leben im Geist stoße ich wieder auf Jesus. Werde ich wieder mit Jesus konfrontiert. So sein wie Jesus von hier bis drüben. Das ist mein Wunsch und mein Begehr. Sobald Jesus in dir aufleuchtet, ist es komisch, merkwürdig, leuchtet die Herrlichkeit Gottes auf. Plötzlich strahlst du. Sobald der Heilige Geist fertig bringt, Jesus in deinem Leben hineinzubringen, plötzlich strahlst du. Mir ist wohl in dem Herrn. Preis Gott. An Jesus führt kein Weg vorbei. Die Zukunft der Gemeinde Jesu ist, wir gehen direkt auf Jesus zu. Jeden Tag kommen wir dem Tag des Herrn näher. Jeden Tag, das ist unsere Zukunft. Mit Riesenschritten, Meilenschritten gehen wir dem Tag des Herrn entgegen. Die Gemeinde Jesu ist erst zeitgemäß, erst dann modern, wenn Jesus in der Mitte ist, wenn Jesus da ist, wenn Jesus alles für sie ist, wenn alles sich um Jesus dreht, wenn sie so christozentrisch ist. Gemeinde ohne Jesus läuft immer hinter dem Zeitgeist her, hat immer Angst, wie geht es mit uns weiter. Aber wenn die Gemeinde mit Jesus ist, weiß, selbst wenn die Stürme toben, wenn das Boot auf und ab geht, der Herr wird es aufstellen und den Sturm stillen. Und Gemeinde ist ein Schiff, das dieses Meer, den Ozean überqueren muss, von hier nach drüben. Die Gemeinde Jesu ist was, was sich auf den Herrn verlässt. Der Herr ist da, gegenwärtig. Unsere Zukunft ist die Gegenwart des Herrn. Christus in uns, Christus bei uns, Christus mit uns, Christus um uns. Viele Gemeinden und Christen sind nur Erweckungsruinen, geistliche Freaks. Sie sind mal wunderbar erweckt worden, sie standen mal da und jetzt alles verpufft, weil sie vergessen haben, jeden Tag sich neu auf den Herrn auszurichten. Jeden Tag sich neu auf den Herrn zu konzentrieren. Komme bald, Herr Jesus. Die ersten Christen haben sich gegrüßt mit Maranatha. Die haben nicht gesagt, grüß Gott oder guten Tag. Oder wie auch immer. Maranatha, unser Herr kommt. Sie waren voller Glauben der Wiederkunft Jesu. Viele haben nur einmal Gott erlebt, das ist wunderbar, aber sie sollen in diesem Erlebnis bleiben und dieses Erlebnis vertiefen und ausbauen. Aber was machen viele Christen? Sind fromme geistliche Jammerlappen. Oh, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, ich bin zu schwach. Ich muss resignieren, zurückgehen, zurückschrauben. Aber wenn du die Verbindung mit dem Herrn hast, du kriegst neue Kraft. Die, die auf den Herrn harren, das ist unsere Zukunft. Wir bekommen neue Kraft. Mit Gott. Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Mit dem Herrn springe ich über meine Schatten. Wir sind nicht nur gerufen, da eine Versammlung zu besuchen. Wir sind gerufen, Gott zu begegnen. Jeden Tag ganz neu Gott zu begegnen. Das kannst du überall, aber in der Gemeinde besonders solltest du. Denn die Gemeinde ist ja das Haus Gottes. Sichtbare Gemeinde. Es ist interessant. Vielleicht einer von uns wird ein Messias sein. Wer weiß es? Stell dir mal sowas vor. Du könntest der Messias sein. Und deshalb müssen wir uns einander tragen und lieben, als wenn einer von uns irgendwo der Messias, der Christus wäre, der Gesalbte wäre, der Entrückte wäre, der Gesegnete wäre. So soll die Gemeinde sein. Ein Herz und eine Seele. Die ersten Christen, sie haben sich in Katakomben versammelt. Sie haben sich irgendwo im Hintergrund versammelt. Weißt du, in der Katakomben, das ist im Keller, auf dem Friedhof, stell dir mal sowas vor, das sind doch böse Geister, das sind Dämonen auf dem Friedhof. Man geht ja nicht auf den Friedhof, aber die ersten Christen haben auf diesen Friedhöfen sich versammelt und gesungen, ihren Fischzeichen gemacht und da wussten sie, wo sie hingehen. Und dort haben sie ihre Versammlung gehalten, dort haben sie gebetet, bei den Leichen. Die haben sich nicht gestört um die Leichen. Um die Urnen, die dort standen. Das war denen vollkommen egal. Denn Jesus war in ihnen der Lebendige. Und den haben sie gepriesen in den Katakomben. Ganz nach Rom fahren und wir sehen. Das sind voll von Katakomben im Untergrund. Die Zukunft der Gemeinde Jesu ist ein Katakombenchristentum. Im Untergrund. Wir haben schöne Versammlungshäuser und wir freuen uns darüber. Wir sind gesegnet, dass wir sie haben. Aber das ist nicht das Geheimnis der Gemeinde Jesu, die Zukunft der Gemeinde Jesu. Die Zukunft der Gemeinde Jesu ist die Gegenwart Jesu in der Versammlung, wo Jesus da ist. Der Herr sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Viele hören, aber sie passen nicht auf. Ihr müsst Öl mitnehmen, Leute. Ach was, warum muss ich mich anstrengen, warum muss ich die Mühe mir machen? Du fragst vielleicht, warum? Du wirst noch merken, warum das nötig war. Warum man das dir gesagt hat. So, es ist so wichtig, dass du dich von diesen Namenschristen löst, die nur mitlaufen, mit so scheinen, die immer vorne dran sind. Nein, schau auf die Geringsten, die ganz schwach sind. Wir können es nicht. Es geht bei uns nicht. Bei uns läuft nicht. Diese Leute haben Öl in ihrer Lampe. Glaub mir das. Und nicht diese Superstars. Die Superstars werden alle umfallen wie irgendwelche Steinchen. Wenn einer fällt, fallen sie alle. Ja. So diese ganzen Möchtegerne-Christen, diese Mitläufer, diese Konsumenten. Aber die Geringsten. Bruder, glaubst du, ich komme in den Himmel? Verstehst du? Die Angst haben um ihre Seligkeit. Ich glaube, ich schaff's doch nicht. Und die, die glauben, dass sie nicht schaffen, die schaffen's mit der Hilfe Gottes. Denn die schauen nicht auf ihre Kraft, sondern auf die Kraft Gottes. Das ist mein Geheimnis, ein Geheimnis, das ich euch weitergeben darf. Die Gemeinde Jesu ist ein Lebensstil. Und der Lebensstil Jesu ist ganz anders, als was wir denken. Nicht dieser Protzkerl. Jesus war kein Protzkerl. Er war der Demütigste. Man hat ihn angespuckt, man hat ihn beleidigt, man hat ihn gekränkt, man hat ihm Übles nachgeschrien. Das war Jesus. Und der hat es überlebt. Die anderen sind alle im Grab geblieben. Die haben da wunderbare Gräber bekommen. Aber Jesus ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Die Gemeinde Jesu wird nicht von den Pforten der Hölle zerstört werden, weil sie bescheiden sind, demütig sind. Die Gemeinde Jesu ist vom Leben Jesu geprägt. Die sind nicht nur getauft. Taufe ist ganz was anderes als nur ein bisschen Wasser. Taufe ist begraben werden. Denk drüber nach, was das ist. Beerdigt. Dich gibt's nicht mehr. Eigentlich dürftest du gar nicht mehr existieren nach der Taufe. Und das ist die Gemeinde, die wird's überleben. Die nicht mehr existiert in dieser Welt, nichts mehr von der Welt annimmt, die vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist geprägt ist. Die Gemeinde Jesu lebt das göttliche Leben jetzt. Jetzt sind sie bei Gott, in Gott. Das ist ein Geheimnis, ein Geheimnis. Wenn es auch immer nicht leicht ist, mit Gott zu sein. Weißt du, es ist angenehm, so in der Versammlung zu sein, in der Kirche zu sein, in einem Verein zu sein. Aber das Leben mit Jesus zu leben, das ist knochenharte Arbeit. Aber gerade da wird die Sendung Jesu ausgelebt. Johannes 20, Vers 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Und wir haben das gleiche Schicksal zu teilen wie Jesus. Wenn du glaubst, dass es dir besser gehen wird wie Jesus, dann bist du nicht bei Jesus. Hast Jesus nicht verstanden. Dir geht es genauso dreckig, wie dem Herrn Jesus gegangen ist. Seine eigenen Brüder haben nichts von ihm genommen. Die haben ihn rausgeworfen. Die haben gesagt, er ist verrückt, er spinnt. Das haben seine Brüder gesagt. Seine Verwandten gesagt. Die haben versucht, ihn zurückzuholen. Dir wird es nicht besser gehen wie dem Herrn Jesus. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Kein bisschen anders, nicht weniger, nicht mehr, nicht besser, nicht schlechter. Geht. Seid klug und ohne falsch. Guckt, wie er überlebt, wie er durchkommt. Muss selber suchen, selber kämpfen, selber arbeiten, selber beten. Guck, wie du durchkommst. Die Gottgesandten, sie schauen nicht auf die Verluste, was passiert. Nein, denen ist alles egal. Wir müssen gucken, dass wir durchkommen in dieser ernsten, kritischen, schwierigen Zeit. Sie schauen nicht auf Gewinne. Sie schauen nicht, schaffen wir es oder nicht. Ich muss mich durchkämpfen. Aber das ist nicht mehr populär heute. Heute wollen wir so Softie-Evangelium. Na, der Herr ist gut, der Herr wird helfen, der Herr wird beistehen, der Herr wird euch trösten. Gewiss, das stimmt alles, das ist alles wahr. Aber kämpfen muss ich selber. Auf den Riesen Goliath muss ich selber zugehen. Auf die festen Städte muss ich selber zugehen. Mir wird es nicht erspart. Und wenn du Angst hast, das können wir nicht. Sag nicht, das können wir nicht. Mit Gottes Hilfe können wir das Land einnehmen, die festen Städte einnehmen. Die Riesen können besiegen. Und da gibt es nicht wenige der Riesen. Aber das können wir nicht. Wir möchten immer die Früchte des Landes haben, aber wir wollen nicht den Kampf des Landes haben. Die Zukunft der Gemeinde Jesu ist meine Botschaft. Schau nicht, was wird mir dafür, sondern tu deinen Weg, tu deine Arbeit, geh deinen Weg und schau auf die kommende Erlösung, die kommt. Deine Erlösung kommt. Der Tag X kommt. So wie das Leben jetzt ist, so ist dein Leben nicht vorgesehen gewesen. Wie du jetzt lebst. Du hast ein anderes Leben verdient und Gott hat dir ein anderes Leben bereits geschenkt. Und wenn der Tag der Erlösung kommt, wirst du dieses Leben einnehmen, wirst dieses Leben anfangen zu leben. Und du merkst plötzlich, das ist das, was geplant war, wozu ich berufen wurde. Und wenn du das jetzt begreifst, ich bin ein auserwähltes Werkzeug Gottes, Gott will mit mir arbeiten und durch mich arbeiten und mit mir arbeiten. Ich bin auf Gott angelegt. Er hat dich fürs Regieren, fürs Herrschen vorgesehen und Gott hat große Pläne. Du sollst im göttlichen Parlament mal sitzen. Ich kann es vorstellen. Familienminister und Ministerin oder andere Minister, andere, weißt du, Minister. So Ämter. Gott will uns Ämter geben und wir sollen uns auf diese Ämter vorbereiten. Jeder Einzelne für sich. Wer wird links und wer wird rechts sitzen? Erlaube du. Nein, du musst aufhören zu beten. Herr, ich möchte in den Himmel kommen. Wir sind nicht dazu da, um in den Himmel zu kommen. Wir kommen in den Himmel, wenn wir den Willen Gottes tun und teilhaben an der Erstauferstehung. Lebe so, dass dein Leben Gott gefällt, weil Gott es so will. Weißt du, der Teufel hat so vieles in deinem Leben eingebrochen, damit du ja nicht aufatmest, ja nicht auflebst, ja nicht Freude hast, ja nicht glücklich bist. Ja, nicht gelassen bist. Gott arbeitet an uns und schau nicht, was der Teufel in deinem Leben einbrockt und was er dir anstellt. Von Gott aus bist du ganz was anderes geplant. Berufen, mit Christus zu regieren, ihm gleichgestaltet zu werden. Dafür bist du beabsichtigt. Und der Teufel versucht immer wieder, irgendwas in dein Leben hineinzubringen. Gib's auf. Sag's Schluss. Werf's weg, das ist die Sache. Du musst mit dem Teufel keine Gnade und kein Erbarmen haben. Du musst hart sein und sagen, nein, das nehme ich dir nicht ab, das kaufe ich dir nicht ab. Das ist eine Lüge. Das habe ich nicht verdient. Meine Berufung ist was anderes. Ich will mit Christus regieren. Und du wirst unter meine Füße einmal sitzen und mir um die Füße küssen. Ja, du musst vorstellen, die Dämonen, die dir heute zu schaffen machen und dich plagen, die werden eines Tages deine Füße lecken. Kannst du gar nicht vorstellen. Verstehst du? Die werden die Fußarbeit machen. Die werden da deine Füße massieren. Die werden, ja, und Gott wird ihn unter deine Füße stellen. Das ist unsere Berufung, die Zukunft der Gemeinde Jesu. Hier bei den Volksgerichtshof, dieser Geißler, der Nazi-Richter, da hat einen katholischen Priester verdammt, weil er keine Achtung vom Hitler hatte, hat zu Tode verurteilt. Dann steht er auf, haben Sie noch was zu sagen? Dann steht dieser katholische Priester auf und sagt, wissen Sie was? Sie und viele andere eure Leute, die werden dem Teufel den Schwanz putzen müssen, die mich jetzt verurteilen. Die werden dem Teufel den Schwanz putzen. Also, und da wurde gleich standrechtlich erschossen. Also Beleidigung, also den Hitler beleidigt und natürlich das Gericht auch beleidigt, dass sie dem Teufel den Schwanz putzen werden, sagt der katholische Priester. Das waren seine letzten Worte und er wurde hingerichtet. Weißt du, wir machen uns lustig oder lächeln darüber, aber der Mann hat geglaubt. Die werden eines Tages uns die Füße lecken, die uns beleidigt, gekränkt haben, die werden uns die Hände abküssen. Ja, wir sind ja berufen, um mit Christus zu regieren. Die können jetzt schwätzen. Und je mehr sie schwätzen, je mehr sie dich mit Dreck bewerfen, du musst sagen, Gott sei Dank, Gott segne dich. Und dann nimm die Sache nicht so ernst. Es fliegen genug Fetzen in dieser Welt. Nimm die Dinge nicht so ernst. Du musst mit dem Teufel und mit dem Bösen und mit den negativen Menschen kein Erbarmen haben. Du musst nur nicht in dir reinlassen. Wir haben eine große Berufung. Wir sollen ihn vertreiben und wir sollen unsere Mittel einsetzen. Wir kämpfen nicht mit Waffen des Fleisches. Pass auf, sofort gleich Ordner raus und rauswerfen diese Leute oder aus der Gemeinde streichen oder aus der Liste streichen. Nein, wir kämpfen mit anderen Waffen, mit den Waffen des Geistes, nicht mit Fleisch und Blut. Wir haben eine andere Medizin. Wir haben andere Mittel, wie wir die Sache angehen. Wir sagen, Gott, mach du das. Und Gott lässt bis zur Spitze treiben manchmal. Bei manchen Leuten geht es bis zur Spitze, bis geht nicht mehr. Denn sie sollen auch eine gute Strafe bekommen für das, was sie tun. Nicht nur Gnade, sondern manche, die dahin gegeben sind, die müssen auch die Strafe richtig so heiß verdienen. Das ist, die Sünde muss voll werden. Die Kanaaniter wurden erst vertrieben, nachdem das Maß der Sünde voll wurde. Wir müssen die Dinge verstehen. Und dann wird das Land einem gerechten Volk gegeben. Christen sind keine Duckmäuser. Die Zukunft der Gemeinde Jesu, keine Duckmäuser. Ja. Keine Leute, die Kompromisse machen. Der Teufel möchte uns zu Duckmäusern erziehen. Sei still, halt den Mund, reg dich nicht auf. Paulus sagt, und wir müssen von Paulus lernen, da haben sie ihn geschlagen in Philippi. Dann sagt er, Leute, was ihr gemacht habt, ist nicht richtig. Ich bin ein römischer Bürger. Die Juden wollten ihn da verurteilen. Und er hat nicht alles hingenommen. Er sagt, hör mal, ich bin ein Römer und ich berufe mich auf den Kaiser. Der Kaiser soll mich richten. Und ihr könnt mich nicht richten. Dann wollen sie ihn lynchen. Aber er hat sich auf Kaiser berufen. Felix, du musst mich beschützen, dass ich zum Kaiser komme. Du siehst also, Paulus ist ein römischer Bürger. Er hat seine Rechte voll gebraucht. Und du musst auch als Christ deine Rechte voll gebrauchen, Gott gegenüber, von Gott aus. Du weißt, was du bist. Ich habe eine Existenzberechtigung. Ich bin ein Römer. Er war Jude, ein hundertprozentiger Jude. Aber nein, er beruft sich in der kritischen Stunde genau auf den Kaiser, was die Juden hassen. Und ich verstehe ihn. Wir müssen entschieden gegen die Verschwörung Satans vorangehen und uns nicht einschüchtern lassen. Überhaupt nicht. Entschiedene Christen, die kann niemand zerstören, die kann niemand vernichten. Die werden mal umgeworfen, mal zu Boden geworfen, die schütteln dann Staub ab und sie gehen weiter. Das ist die Zukunft der Gemeinde Jesu. Die lassen sich nicht unterkriegen. Auch wenn sie in Ketten gebunden sind, wie Paulus, sie predigen weiter. Auch wenn sie ein Handicap haben, sie machen trotzdem weiter. Wer nur konsumieren will und nur Komfort haben will, der wird es nicht überleben. Der wird das Ziel nicht erreichen. Der wird nicht bei der Erstauferstehung dabei sein. Echte Christen, die lassen sich nicht unterkriegen. Echte Christen lassen sich nicht unterkriegen. Die machen konsequent weiter. Ihnen kann man nichts anhaben, auch wenn man sehr viel über sie rüberschüttet und sie mit Dreck bewirft. Ich habe Vergebung der Sünden, was wollt ihr? Ich bin rein. Der Herr hat mich angenommen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Himmelsbürger. Das hat Paulus ja sich mit seinem Römerbürgertum berufen. Ich bin ein Bürger eines Weltreiches. Ja, wie hast du das bekommen? Ja, ich bin schon so in der Welt gekommen. Mein Vater war schon römischer Bürger. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Das musst du wissen, egal was passiert. Egal, wie man angegriffen und angegangen wird. Die Zukunft der Gemeinde Jesu. Guck mal, in Russland hat man Tausende und Millionen von Gläubigen verfolgt, ins Gefängnis gesteckt. Und die Leute haben alle überlebt. Die Gemeinde, vielleicht sind viele gestorben, gewiss. Aber die Untergrundgemeinde hat überlebt. Das Christentum ist stark geworden. Ich war bei einem Bischof, der war auch hier bei uns schon in der Gemeinde hier. Und der war 28 Jahre im Gefängnis für Jesus in Russland. Und dann habe ich ihn besucht, er war 28 Jahre dort für Jesus gelitten und hat schwer gehabt für Jesus. Und dann ist er, der steht ganz stark und ist im Herrn, Bischof über 1800 Gemeinden in Russland, Untergrundgemeinden. Viele Gemeinden sind im Gefängnis gegründet worden. Da haben sie gepredigt, da in diesen Gulags, haben einfach die Botschaft Jesu weitergegeben. Gottes Wort ist nicht gebunden. Weder durch Stacheldraht, durch Mauern, durch Störsender oder durch was, ist nicht gebunden. Von der Liebe Gottes kann uns niemand trennen. Seine Frau war auch fast 2 Jahrzehnte im Gefängnis, auch wegen Glauben, weil sie nicht lassen konnten, ihren Jesus. Wir sind und wir werden von Gott geliebt, von Gott getragen. Die können sich abstrampeln, so viel sie wollen, die Leute. Und machen, was sie wollen. Die können uns verneinen. Gott liebt uns, Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Überleg einmal, wer kann gegen dich sein als Kind Gottes? Wenn du ein richtiges, echtes, wahres Kind Gottes bist, wer kann gegen dich sein? Da geht alles Wasser bei dir wie bei der Gans runter. Verstehst, schüttelst dich ein bisschen und schon perlst du. Du musst als Christ keine Komplexe haben. Ja, wir sind eine Minderheit. Die Gemeinde Jesu ist keine Minderheit. Es ist eine universelle Kirche Jesu. Weltkirche ist es letztendlich. Aber nicht irgendwo in Rom registriert oder in Mekka oder in Washington oder Berlin. Die Gemeinde Jesu ist im Himmel registriert. Bei Gott. Der Teufel will immer die Komplexe einreden. Du bist nicht. Was kannst du? Wir müssen gar nichts können. Und Geschwister, wir sind nicht verpflichtet, was zu können. Der Herr kann es, der Herr tut es, der Herr wirkt es, der Herr gibt das Wollen und der Herr gibt uns das Vollbringen. Weißt du, wir sind Gnadenkinder. Wir können es nicht, brauchen auch nicht. Dass Jesus lebt, konnten die Juden nichts dagegen bieten. Er ist auferstanden, die konnten Geld geben den Kriegsknechten, sie konnten Lügen erzählen, aber sie konnten nichts dagegen stellen, Jesus lebt. Sie haben keine Alternative zu Jesus gehabt. Bis heute nicht. Sie konnten weiter sagen, das war alles verlogen, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Aber umso mehr sie dagegen ankämpften, umso mehr hat sich das Reich Gottes verbreitet. Und es hat sich letztendlich als Schwindler erwiesen, all diese Juden. Mir ist erschienen, 500 Brüdern auf einmal, schreibt Paulus 1. Korinther 15, lies mal. Und dem ist er erschienen und sogar dem Jakobus, dem eigenen Bruder Jesu, ist er erschienen. Und dir und mir ist er auch erschienen, wenn du genau nimmst. Er ist uns begegnet. Ich kann aber lieber Vater sagen zu ihm. Und ich weiß, er ist mein Vater. Ich bin erlöst aus dem Machtbereich Satans. Er hat mir nichts mehr zu sagen. Geschwister, wir müssen so weit hinkommen, dass der Teufel uns nichts mehr zu sagen hat. Du musst sagen, Freund, was willst denn du eigentlich? Wer bist du überhaupt? Weißt du, was ich mit dir eines Tages mache? Warte mal ab. Warte mal ab, bis ich auf meinem Thron sitze. Dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Ja, wir sollen dem Teufel drohen, so wie er uns droht und bedroht. Wir sollen ihn mit dem Wort Gottes drohen. Er steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und nicht von mir irgendwas verlangen, was gegen Gott ist. Gegen mich ist, gegen mein Leben ist. Du sollst den Herrn anbeten und ihm dienen. Ich bin erlöst. Er hat mir nichts mehr zu sagen. Kannst du dir das vorstellen? Mir nichts mehr zu sagen? Das ist unsere Zukunft. Der bestimmt nicht unsere Zukunft. Der kann wahr sagen, aber der weiß nicht, was letztendlich in der neuen Schöpfung für mich bestimmt ist. Ihr habt ewiges Leben. Halleluja. Kolosser Kapitel 1, Vers 14. Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist uns die Erlösung zuteil geworden. Unsere Schuld ist vergeben. Also, was willst du? Mit den ganzen Anklagen, mit den ganzen Vorwürfen. Was willst du? Unsere Schuld ist uns vergeben, egal wie groß sie gewesen ist, wie schlimm sie gewesen ist. Wenn dir die Augen geöffnet werden, meine Schuld ist mir vergeben. Ich habe keine Sünde. Ich bin Mensch, ich bin gebrechlich, ich bin schwach. Ich bin elend, ich bin das und das und das und das und das. Aber meine Schuld ist vergeben. Im Himmel stehen diese Dinge nicht zur Diskussion. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Hier habe ich die Vergebung. Die Handschrift, die gegen mich stand, ist zerrissen. Und das ist, diese Privatoffenbarung brauchst du, diese Privaterkenntnis brauchst du, diese Inspiration. Mir ist meine Schuld vergeben. Und dann gehen wir unseren Weg geradeaus. Und die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Nicht die perfekt sind und vollkommen sind und nichts auf dem Kerbholz haben. Nein, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Das ist ein Geheimnis. Da stehen die meisten nicht. Die denken, wenn man nichts mehr auf dem Kerbholz hat, keinen Fehler mehr macht, nichts Dummes mehr sagt oder nichts Falsches mehr sagt, dann kommt man in den Himmel. Nein, du kommst in den Himmel, weil du ein reines Herz hast und weißt, mir ist die Schuld vergeben. Durch den Sohn und in dessen Machtbereich ist unsere Erlösung zuteil geworden. Wir haben das. Und dieser Machtbereich Jesu ist der Himmel. Er steht zur Rechten Gottes. Unser Vater, der hat keine Schuld. Der Teufel ist unser Ankläger, verdammt uns und kleidet uns alles an, schreibt uns Sachen zu. Ist doch jetzt mit diesem Wolf, mit diesem Altbundespräsidenten. Verstehst du? Nur wegen 700, 800 lumpigen Euro machten sie so ein Tamtam. 22 Tage muss der arme Kerl vors Gericht. Also blöder geht das nicht in unserem Volk. Wegen 700, lumpige 700 Euro. Der Mann kämpft für sein Recht und steht allein. Und er lebt nur einen Scherbenhaufen nach dem anderen. Seine Ehe ist kaputt gegangen und das ist kaputt gegangen. Aber er sagt, ich kämpfe weiter. Wegen 700 lumpige Euros. Du siehst, und genauso, der Teufel sucht den Haar in der Suppe. Er sucht so ein Splitter in deinem Auge und weiß nicht, dass ein Balken in seinem Auge steckt. Das Kreuz Jesu Christi, das ist dieser eine Balke. Das steckt drin und da ist er festgenagelt, da kommt er nicht mehr weg. Der Teufel ist festgenagelt. Das ist die Zukunft der Kinder Gottes. Wir werden weiterleben und weiter überwinden, weiter triumphieren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, sich aus dem Staub erhebt, ist er. Und wenn Jesus aufersteht und sagt, kommt her, alle, die mit mir waren, steht auf. Mein Heiland ist ein bewährter Heiland. Ihn kann nichts erschüttern. Der ist schon drüber hinweg, der hat den Tod überwunden. Ich muss noch dadurch, aber er hat den Tod schon überwunden. Wir reden über die Zukunft der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist in der Hand Jesu. Und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Niemand, nichts. Die Gemeinde Jesu ist unter der Schirmherrschaft des Herrn und des Heiligen Geistes. Nichts kann die Gemeinde erschüttern. Nichts. 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 Jesus selbst wacht über die Seinen. Er geht den Einzelnen nach. Ich finde es ganz toll. Der Heilige Geist und Jesus gehen den Leuten nach. Brüder, zweifelt nicht. Glaubt doch. Brüder, gebt euch nicht auf. Und gerade den Schwestern begegnet er. Maria Magdalena und all diesen Schwestern, die da zur Salbung zum Kreuz gehen. Weißt du, die wussten nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und sie wussten nicht, dass ein großer Stein davor steht. Sie haben all das gar nicht bedacht. Aber sie gehen Jesus salben. Keine Ahnung. Ahnungslos. Wir sind alle ahnungslos in dieser Welt. Ach, meinen Heiland will ich salben. Wenigstens noch ein bisschen. Nein. Jesus braucht diese Salbung nicht. Plötzlich steht der Engel und sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das Siegel der Römer ist gebrochen. Die Knechte sind nicht mehr da, die Kriegsknechte. Die melden dem Pilatus, der ist auferstanden. Da gab es ein Erdbeben, das Grab öffnete sich und er war weg. Jesus selbst wacht über seine Gemeinde. Er ist unser Aufpasser. Der Hirte, seiner Herde. Er geht in seine nach. Er ruft die Herde zusammen und hält sie zusammen. Und das Schöne und Erstaunliche dabei ist in dieser Welt, Jesus hält die Gläubigen an seinem Haupt, an seinem Leben, an seinem Wort, an seiner Gemeinde. Er hält sie. Du musst sie nicht halten und sagen, halt mich an der Gemeinde. Nein, Jesus hält dich. Jesus zieht dich. Komm in die Ruhe Gottes. Einfach ruhig bleiben. Jesus sagt, ich gebe meinen Frieden und nicht wie die Welt gibt. Das ist die Zukunft. Du kannst in einer chaotischen Welt ruhig, friedlich, gelassen sein. Die Zukunft der Gemeinde ist eigentlich Friede. Friede. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Der Heilige Geist brachte die Gläubigen zusammen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das Gleiche tut auch der Heilige Geist. Aus den ganzen Konfessionen, Religionen, Grüppchen und Klicken, Hauskreise und so weiter, bringt der Heilige Geist die Gläubigen zusammen. Da fragst du mich, bist du evangelisch, katholisch, was bist du? Bei Gott gibt es diese ganzen Sorten nicht. Du wirst im Himmel keine Gemeinden finden, nur Gläubige, die mit Jesus gewandelt sind, die werden entrückt, so wie Henoch. Er wandelte mit Gott. Der Heilige Geist ist es, was zusammenführt, zusammenhält und leitet. Die Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Und der Heilige Geist tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Der Heilige Geist, der Herr Jesus selber tat. Nicht durch irgendwelche Tricks, Vereinsmeierei oder hier müssen wir eine Mitgliedskarte ausfüllen. Oder die Gemeinde Jesu wird nicht zusammengehalten durch irgendwelche Unterhaltungsprogramme. Es wird durch den Geist Gottes zusammengehalten. Das ist das Erstaunliche dabei. Man fragt sich, wie können die aushalten, ausharren? Auch nicht durch gemütliche Stundenmessen oder profilierte Pastoren und Prediger. Die Gemeinde Jesu wird durch den Heiligen Geist zusammengehalten. Nicht durch tolle, flotte Musik oder kirchliche Musik oder sakrale Musik oder durch irgendeinen Fanclub. Nein, die Gemeinde Jesu wird vom Heiligen Geist zusammengehalten. Das ist die Zukunft. Die wird verfolgt und die geht weiter. Wir werden von der Herrlichkeit Gottes zusammengehalten, Leute. Was das ist, das muss man mal probieren, entdecken. Wenn du einmal entdeckt hast, oh, selige Stunden im Gebet, selige Stunden in der Gegenwart Gottes, selige Stunden, die ringsherum tobt der Sturm, aber du bist im Auge des Orkans geborgen und sicher und friedlich und kannst ruhen. Die Gemeinde Jesu lässt sich menschlich nicht verwalten oder organisieren oder kontrollieren. Die Gemeinde Jesu geht nicht nach den Bedürfnissen der Leute. Die Gemeinde Jesu geht nach dem Bedürfnis Gottes. Was will der Herr? Wo Jesus das Zentrum, die Mitte ist. Es geht nach den Wünschen Gottes und nicht nach unseren Wünschen. Ich wünsche mir manches anders. Aber letztendlich, meine Wünsche sind Gottes Wünsche und Gottes Wünsche sind auch meine Wünsche dann letztendlich, wenn ich mit Gott eins geworden bin. Das Neue Testament kennt Gemeindeleben, alles, was wir heute antreffen und vorfinden und so weiter, war am Anfang vielleicht sehr gut, aber das ist versteinert, das ist alles versteinert, alles nur noch Form, nur mit Dogmen belegt. Wir müssen uns aus der westlichen Kultur verabschieden, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Von diesen ganzen Vorstellungen, der kirchlichen Vorstellungen, so ist Jesus. Nein, er ist ganz anders, als du denkst. Er ist der Andere. Das andere. Weißt du, wir müssen uns von unseren Idealen verabschieden. Das ist der Leib Jesu. Nein, der Leib Jesu ist viel mehr, viel mehr. Der Heilige Geist geht ganz andere Wege als die Amerikaner, die Deutschen, Russen, Chinesen, Inder. Ganz andere Wege. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gott passt sich nicht uns an. Ich muss mich ihm anpassen. Ich muss mich ihm anpassen. Und wenn ich mich ihm angepasst habe, dann wird alles recht werden. Wer das Ziel erreichen will, muss nach den Regeln Gottes spielen, arbeiten, gehen und die Spielregeln beherrschen. Die Spielregeln Gottes. Wie arbeitet Gott? Gemeinde Jesu. Jesus hat so viel Neues offenbart. Da konnten die Juden nicht mehr mitgehen. Die traditionellen Juden, die orthodoxen Juden, die Zeloten, die Zionisten, sie konnten nicht mehr mitgehen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch einen neuen Bund. Einen neuen Geist, gewissen Geist, ein neues Herz. Das ist, was Gott tut, was Gott macht. Für Patrioten hat Jesus nichts übrig. Also, ich kämpfe für die Gemeinde. Du kämpfst für die Religion.
Und wir haben so viele Leute, die für Religion kämpfen, aber nicht für Gott. Und deshalb sind sie erstaunt. Gott segnet mich nicht. Gott ist nicht mit mir. Gott arbeitet nicht mit mir. Ich bekomme nichts, weil du auf falsche Pferde setzt. Kämpf für den Herrn. Und du musst wissen, was ist der Herr? Was ist Jesus? Und das ist die innere Stimme, das Reich Gottes in dir. Das ist, worum es geht. Jesus sprach von den Sanftmütigen. Das ist eine ganz besondere Sorte von Menschen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen. Überleg einmal, was das ist. Das sind gnädige Menschen, barmherzige Menschen, nein, sind aufgeschlossene Menschen, sind mitfühlende Menschen, sind sensible Menschen. Sensibel. Selig sind die Sanftmütigen, die Herzlichen, die gottgefälligen Menschen, die Sanftmütigen, die gütigen Menschen. Sie werden das Erdreich besitzen. Sie werden mit Christus regieren. Sie werden das Ziel erreichen, die Sanftmütigen. Nicht alle, die einfach sagen, mein Reich, also was ich mache, das, was ich unternehme, das ist mein Wille, mein Plan. Nein, die Sanftmütigen, die lassen Gott arbeiten. Mach du, Herr. Mach du, Herr. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Was ist die Zukunft der Gemeinde Jesu? Wir haben eine fantastische Zukunft, Leute. Wenn du das einmal begriffen hast, zergehen ließ und verstanden hast, hast du sehr viel verstanden heute. In 1. Thessalonicher 4, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, in die Luft. Wir gehen plötzlich in die Luft. Dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist, was uns erwartet, die Entrückung beim Ton der letzten Posaune. Eine großartige Verheißung für Menschen, die Jesus lieben, die Jesus dienen, die Jesus nachfolgen, die das Reich Gottes suchen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird solch alles andere zufallen. Das kommt plötzlich von selbst. Gott hat die Welt nicht geschaffen, dass sie untergeht und vergeht. Nein, sondern dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Stell mal vor, du kriegst deine Plantage. Also Garten will ich nicht, oder Schrebergärtchen wären mir zu wenig. Ich will schon eine richtige Plantage. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Unser Gott denkt an die Ewigkeit. Was er macht, macht er für immer und alles. Und deshalb, wir sollen mitwachsen, mitreifen für diese Regentschaft. Gott kümmert sich nicht um Menschen, die nicht wollen, sondern Gott kümmert sich nur um Menschen, die wollen, die bereit sind, die sich hingeben. Gott kümmert sich nicht um unsere falsche Wahl, unsere Verirrung oder sonst was, Verblendung oder Unwissenheit. Nein, er kümmert sich, willst du, kannst du, bist du bereit, mit mir mitzugehen, mitzuarbeiten, mitzukämpfen, bist du bereit? Die Gemeinde Jesu wächst hier auf Erden. Offenbarung 21,1, und ich sah einen neuen Himmel. Und ich sah eine neue Erde. Und ich sah, der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Ich sah. Hast du das schon gesehen, wie das alles so vergeht? Sich auflöst. Es wird alles Geschichte sein. Die Zeit wird kommen, wo das Reich Gottes Geschichte schreiben wird. Nicht nur Kirchengeschichte, sondern Reich Gottes Geschichte. Wenn du ein Haus kaufst, willst du auch das Haus mal bewohnen, oder nicht? So, und so auch Gott. Gott hat hier alles investiert in diese Erde. Er will die Erde bewohnen. Hier soll sein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie im Himmel bereits geschieht. Der Heilige Geist wird Gott eine Braut darstellen, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und wie wirst du sein? Wirst du diese Person sein, dieses Glied am Leib Jesu Christi? Die Zukunft der Gemeinde Jesu ist Vollendung. Lass mich mal ganz schnell noch durchgehen. Ist Vollkommenheit. Das ist die Zukunft der Gemeinde Jesu, dass wir Gott dargestellt werden. Stell mal vor, da wird der Heilige Geist kommen und sagen, guck mal, die sind, die hier unten rausgeholt worden sind aus dem Kohlenpott, aus dem Dreck, aus dem Schmutz, aus dem Sumpf, die sind es, und die hat das Blut des Lammes sie reingewaschen. Die sind es, die hier ein Überwinderleben geführt haben. Der Heilige Geist wird darstellen und wird zuerst mal eine ganze Weile loben, das sind die, Vater, die du mir gegeben hast. Die Zukunft der Gemeinde ist, dass wir uns mit Gott vereinigen. Eine große Vereinigung wird das sein, wo der sterbliche Mensch sich mit dem unsterblichen Gott und seinem Werk sich vereinigt, eins wird. Die Bibel spricht von Hochzeit des Lammes. In Lukas Kapitel 14, Vers 15, kannst lesen bis Vers 24, da heißt es, selig ist, sind die, die zur Hochzeit des Lammes berufen sind und sie werden am Hochzeitsmahl teilnehmen. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, selig sind. Weißt du, es gibt solche, die das hörte. Selig sind, wer im Reich Gottes am Mahl teilnimmt. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Dann kommen sie nacheinander und entschuldigen sich. Ich habe einen Ochsen gekauft oder ich habe Frau genommen, ich habe einen Acker gekauft und ich will das und das noch erledigen. Das sind alles irdische Dinge. Hochzeit des Lammes. Es sind nicht, zur Hochzeit des Lammes sind nur die berufen, die sich nicht entschuldigen. Ich habe noch was, ich muss noch was tun. Die aufs Ganze gehen. Die keine faule Ausreden mehr haben. Und so viele Christen haben faule Ausreden. Ich habe Kreuzschmerzen, habe Bauchschmerzen, habe Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, welche Schmerzen du noch hast. Herzschmerzen. Vergiss es. Faule Ausreden. Der Herr will uns heilen, er will unsere Gebrechen heilen. Und wir sollten trotzdem tun. Der Teufel versucht uns mit Schmerzen zu blockieren. Und wenn du Schmerzen hast, kannst du so vieles nicht mehr, was du möchtest. Aber Lob und Dank, wir überwinden unsere Schmerzen, wir überwinden das Negative in unserem Leben. Der Teufel versucht uns mit Materiellen irgendwie was anzuhängen. Ja, du hast jetzt einen Acker gekauft, du solltest zuerst mal angucken, was das ist. Nein, interessiere dich nicht für das Vergängliche. Wie heißt es in der Bibel? Selig sind die Teil, die an der Erstauferstehung teilhaben. Viele wird man im Himmel suchen und nicht finden. John Wesley hat einen Traum gehabt, ist ganz erschrocken aufgewacht. Er ist im Himmel. Und dann geht er verschiedene Räume durch, das war, und sagt, wo ist der Raum für die Methodisten? Er war der Begründer der Methodisten. Dann kommt ein Engel ihm entgegen und sagt, Bruder, hier gibt es keine Methodisten. Im Himmel gibt es keine Juden, keine Katholiken, keine Pfingstler, keine Baptisten, keine Methodisten, keine Freikirchler. Dort sind nur Erlöste im Blut des Lammes gewaschene. Und Überwinder. Im Himmel gibt es nur Erlöste von Sünde, Bösen und Übel. Das gibt es im Himmel. Glieder am Leib Jesu Christi, die zu Jesus gehörten, an Jesus hingen, sich nicht von Jesus trennten, Jesus nicht aufgaben, die mit dem Haupt verbunden waren. Und weißt du, unsere Befehle müssen immer vom Kopf ausgehen. Vom Haupt Jesus Christus. Die Gemeinde der Zukunft, jetzt ganz schnell, wie sieht die Gemeinde der Zukunft aus? Ist eine Untergrundgemeinde. Die Kirche wird aussterben, glaubt mir das. Die ganzen Kirchen werden mal dicht machen. Vielleicht auch wir. Aber das kann alles passieren. Dass Gesetze gemacht werden. In Kreuzberg darf man Weihnachten nicht mehr feiern. Das fängt schon an. Also, oder andere Stadtteile, die verbieten, Weihnachten zu feiern, Multikulti. Du siehst, die christlichen Feste sollen abgeschafft werden, die christlichen Symbole sollen abgeschafft werden. Und es fängt schon an. Kreuzberg ist das hier Friedrichshain, kein Weihnachten mehr. Ich habe nichts gegen Weihnachten oder für Weihnachten, aber wir werden Weihnachten feiern, dem Teufel zum Trotz, und er ist recht. Halleluja. Verstehst du, weil es ist das schönste Fest überhaupt. Jesus, der Heiland, ist geboren. Aber so werden sie kommen, so langsam Stück für Stück verbieten. Freie Meinung, da werden wir wieder vielleicht auch so wie in Rumänien und woanders zuerst mal die Predigt einschicken müssen zu Securitas und dann wird mitgelesen, ob du dich wirklich an dein Konzept hältst. Aber weißt du, es gibt so viele Tricks. Ich habe so lange schon, seit den 70er Jahren bin ich mit der Untergrundkirche verbunden. Da komme ich doch in einer Gemeinde in Rumänien hin und da sitzt hinten der Judas. Und er liest das Manuskript, was der Pastor da vorliest. Dauert nur keine 30 Minuten, 20 Minuten ist er fertig. Und dann sagt er, lasst uns beten. Bruder, kannst du kommen und beten? Und dann betet der Bruder 30 Minuten. Und genau das, was die Gemeinde braucht, er predigt das durchs Gebet. Wir haben eine ganz andere Methode. Beten kann Securitas nicht verbieten. Und das war so schön zu sehen, zu erleben, wie die Christen in der Untergrundkirche, wie die Gottesdienst feiern. Da beten sie. Lieber Heiland, du weißt, unsere Brüder brauchen das und das. Und dann erzählen sie dem lieben Gott, was sie alles brauchen. Und das ist aber gemeint, was die Geschwister brauchen in der Gemeinde. Toll, finde ich. Toll, finde ich. Gott sagen, aber die Leute sollen es hören. Die Gemeinde Jesu ist eine Minderheit, wird eine Minderheit sein. Die wirst du an einer Hand abzählen können. Die wirst du an einer Hand abzählen können. Es ist die kleine Herde. Jesus spricht immer von der kleinen Herde. Euch ist des Vaters, auf euch ruht des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Kleine Herde sind nur eine Handvoll. Die Gemeinde Jesu ist eine mystische Sache. Der Herr kennt sie. Die hören auf Jesus, auf dem Heiligen Geist. Die Gemeinde der Zukunft wird eine apostolische Gemeinde sein. Der Kreis schließt sich. Wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende sein. Lies die Apostelgeschichte, wie es in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte war. So wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Der Kreis wird sich schließen. Das ist eine prophetische Sache. Am Anfang waren die Apostel voll Heiligen Geistes, da waren die Jünger. Sie gingen im Glauben und sie predigten an allen Orten. Sie wurden zerstreut. Und je mehr sie zerstreut wurden, desto mehr wuchs das Wort Gottes. Ohne Zerstreuung wäre das Christentum nie Christentum geworden. Weißt du, es ist nicht der Wille Gottes, ein großer Haufe, wo alle beieinander sind. Gottes Wille ist eigentlich, dass in jeder Stadt eine Gemeinde ist, ein Zufluchtsort. In jeder Stadt, in jedem Stadtteil. Ja. Die Gemeinde der Zukunft wird eine bibelorientierte Gemeinde sein, eine entschiedene Gemeinde sein. Wir gehen, auch weil wir durch den Tod gehen müssen. Wir gehen im Glauben, wir fürchten uns nicht, wir vertrauen unserem Herrn. Wir gehen, wir tun trotzdem, auch wenn uns verboten ist. Und wir werden Dinge tun müssen. Wir werden armen Menschen helfen müssen, obwohl es verboten wird vom Staat. Womöglich, darfst nicht helfen. Das muss nur über unsere Kanäle, nur über unser Konto gehen. Vergiss es, wahre Christen werden nicht über den Staat arbeiten. Wahre Christen werden den Staat umgehen. Die werden die Philister umgehen. Wir werden lernen müssen, wie man das macht. Und wir sind dabei, als freie Gemeinde das zu tun. Und nicht unsere Gemeinde wird entrückt, sondern die Geschwister, die Jesus lieben, aus freien Stücken. Nicht, ich muss, nein, ich darf, ich will. Gott, hilf mir, steh mir bei. Ich will dir dienen und dir nachfolgen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott bitten um Gnade. Herr, hilf mir, dass ich aushalte, dass ich durchhalte, dass ich stehe, dass ich die Sache bewahre. Wer da aushält bis am Ende, der wird das alles ererben, sagt Gottes Wort. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich so viel verheißen hast. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und wir sind mittendrin. Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass ich schon so viele Jahrzehnte dir dienen darf. Was über mein Leben gekommen ist, dass ich immer noch dabei bin, ich wundere mich selber. Dass ich noch immer im Glauben bin, in dir bin, Herr Jesus, im Heiligen Geist bin und dass ich dir dienen darf. Es ist nicht selbstverständlich. Und Geschwister, es ist nicht selbstverständlich, dass wir am Leben sind, dass wir Gott dienen. Es ist Gnade. Und ich rühme diese unbeschreibliche Gnade Gottes, die uns widerfahren ist und widerfahren wird. Und wir sind gerettet und wir werden ans Ziel gebracht, allein aus Gnaden. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen.